Es sollte nur meinen Blutdruck messen und meinen Pulsschlag fühlen. Ja, wie soll ich jetzt anfangen? Ich habe ja gestern Abend schon darauf reagiert und ich möchte schon sagen, auch meine Freude Ausdruck gegeben oder unsere Freude Ausdruck gegeben, hier zu sein. Und heute Morgen die doppelte Begrüßung, herzlichen Dank. Dass wir gerne gekommen sind, muss ich nicht extra betonen und dass wir uns mitfreuen, dass ihr hier so beieinander seid. Und in dieser Zahl, ich muss halt wieder in die Runde gucken. Das ist also schon gewaltig, muss ich sagen. Und wir haben ja nun mitbekommen, durch manches Erzählen, wie Gott euch hierher geführt hat und das eröffnet hat und ich möchte fast sagen, Millimeterarbeit gemacht hat. Das ist schon groß. Ich könnte jetzt auch anfangen, von der Millimeterarbeit Gottes zu erzählen in unserem Leben. Letztes Jahr, aber dann kommen wir ins Erzählen und ihr wollt das Thema ja hören. Und die Lesung, die ihr soeben gehört habt, aus Jesaja 41, klingt schon ein bisschen kompliziert. Aber ich habe das unter ein Thema gestellt, das so lautet. Der Beweis der Größe Gottes. Oder ich könnte auch so formulieren, jetzt als Frage, worin besteht die Überlegenheit Gottes? Da wird es dann ein bisschen zielgerichteter. Also wie beweist Gott seine Größe? Da kann man natürlich sofort fragen, hat er das nötig? Aber interessant, Max Schubert hat ja ein Lied, das haben wir gar nicht abgesprochen. Auch das erste Lied, das passt also wirklich hundertprozentig mit dem Hinweis auf Römer 1, dass sich der große Schöpfer Gott ja vorstellt, der ja dann in Jesus zum Erlöser Gott geworden ist, weil ja Jesus als Sohn Gottes gekommen ist, knüpft ja das auf und zeigt, dass Gott in seiner Größe schöpfungsmäßig sich tagtäglich vorführt. Wir marschieren ja ein ganzes Leben lang in seiner Schöpfung rum, forschen und entdecken und erfahren immer wieder, was dieser große Gott uns da bereitet hat. Aber dazu kommt noch etwas. Dieser große Schöpfergott ist auch groß in dem, dass er uns sein Wort gegeben hat. Und sein Wort als ein ganz spezielles. Aber das kündige ich jetzt an, da kommen wir noch drauf hin. Ich denke, dass dieses Thema ein hochaktuelles Thema ist. Nicht einfach so als theoretische Abhandlung und ich hoffe, das wird dann auch deutlich. Ihr habt ja sicherlich schon mitbekommen, dass ich öfters in Berlin bin, auch zum Verkündigungsdienst dort in der Hasenheide. Und gegenüber der Hasenheide liegt der Jahnpark. Jan, Turnvater Jan, da hast du mit deiner Jungschar früher Turnvater Jan gemacht, das war, weiß ich noch. Also der Jahnpark. Und da kann man, wenn ich da so meine Luftspaziergänge mache, zwischendurch, muss ja sein, da kann man dann im südlichen Teil dieses nicht gerade kleinen Parkes neuerdings entdecken, dass so am Zipfel des Tempelhofer Flugplatzes, der da dran angrenzt, dass da eine Moschee gebaut wurde mit zwei hohen Minaretts, zwei Türme. Diese Moschee und diese zwei Minaretts hat der Islam neuerdings also dem großen Berlin beschert. Ich weiß nicht, ob man das in München mitbekommen hat. Da gab es einen Turmstreit. Denn diese zwei Minaretts sind um mindestens 8 Meter, es könnten auch 10 Meter sein, das ging so ein bisschen hin und her, zu hoch gebaut worden. Also nicht so, wie es die Baugenehmigung vorgesehen hat, sondern 8 bis 10 Meter zu hoch. Das gab einen Rechtsstreit. Die Türme stehen noch, die bleiben auch stehen, aber die Moschee musste so etwa 80.000 Euro Strafe zahlen. Das kam in der Presse, das war bekannt und die Bausenatorin hat auch ihr Votum dazu abgegeben und so architektonisch schön, das wurde auch akzeptiert und so, aber zu hoch gebaut. Jetzt behaupte ich, dass das gar nicht zufällig geschehen ist. Denn das ist gar nichts Neues eigentlich, dass man in der Höhe der Türme die Größe des Gottes zum Ausdruck bringen möchte, den man vertritt. Ich weiß nicht, ob wir das wissen, aber es gibt auch so im Hintergrund einen Turmstreit zwischen der katholischen und evangelischen Konfession. Wenn auf dem Wege der Gegenreformation die katholische Kirche wieder ins evangelische Lager hat eindringen können und eine Kirche bauen können, dann musste der katholische Kirchturm mindestens ein bisschen höher sein als der evangelische. Ihr Lieben, das ist kein Witz. Ob in dem, dass also die Minaretts da in Berlin 8 bis 10 Meter Höhe gebaut worden sind, ich weiß es nicht, da hat man sicherlich nicht im Umfeld ausgemessen, wie hoch jetzt der Kirchturm der nächstgelegenen Kirche sein wird. Aber ob in dem nicht tatsächlich zum Ausdruck gebracht werden soll, wir vertreten doch letzten Endes den Größeren. Ja? Also, wenn wir in Israel immer wieder da den Ruf des Muezzin hörten, Aloha Akbar, ich bin bis heute noch nicht im Klaren, vielleicht kann mir da jemand auf den Trappen helfen, heißt das, nur Allah ist groß, oder liegt da drin vom Arabischen her bereits die Steigerungsform Allah ist größer? Kann man beides übersetzen, oder wie? Heißt es? Na, also da haben wir es. Allah ist der Größte, also der, ich sage es einmal, das ist in der Steigerungsform der Größere. Ich denke, an dem Punkt merken wir, wie aktuell das Thema ist. Wie beweist jetzt auf dem Hintergrund der lebendige Gott, der Gott der Bibel, den Gott, den wir vertreten, und seine Größe, seine Überlegenheit, auch über den Allah? Das möchte ich noch ein bisschen neugierig machen. Bei diesem Thema heute habe ich 2 Hauptpunkte, nicht 4, gell? Also wer mitschreiben will. Aber ich habe den noch nicht, ich will noch ein bisschen neugierig machen. Wir bekommen mit diesem Thema heute Antwort auf die Frage zum Beispiel, woher kommt es denn eigentlich, dass die Bibel weiß, wie die Schöpfung geschehen ist? Wir kennen den Schöpfungsbericht, kleine Einleitung, prima, Schöpfungsbericht. Ja, woher hat denn der Mose gewusst, wie das zugegangen ist? Da war doch kein Mensch dabei, doch der Mose auch nicht. Und trotzdem kann man feststellen, dass das, was die Wissenschaft auf mühsamem Forschungswege herausbringt bis heute und entdeckt und so weiter, dass das mit der Bibel ja konform geht, dass die Bibel längst im Vorhinein gewusst hat, wie das mit der Schöpfung da sein wird und dass das in der Bibel steht. Woher weiß denn die Bibel das? Oder eine andere Frage. Wir bekommen heute Antwort auf das, was bis heute uns gerade in der Bundesrepublik immer wieder beschäftigt, in vielen Filmen und man sagt ja heute im Aufarbeiten der Vergangenheit, warum unser Volk 1945 seinen Zusammenbruch erleben musste. Darauf bekommen wir Antwort. Und ich mache es noch dichter. Wir bekommen auch eine Antwort darauf, warum der Nahostkonflikt so kompliziert ist. So, also jetzt gehen wir mit diesen Fragen ans Thema ran. Dafür steht nämlich der Text aus Jesaja 41. Ich sage es noch einmal, es sind die Verse 21 bis 24, die so kompliziert klingen. Mit diesen Versen will uns der Prophet Jesaja die Überlegenheit seines Gottes, den er vertritt, dessen Sprecher ja er als Prophet geworden ist, in einer ganz klaren Berufung steht da Jesaja 6. Also, er beweist die Überlegenheit des Gottes, den er vertritt. Wie macht das der Prophet? Natürlich spricht er im Auftrag Gottes. Er ist ja der Sprecher Gottes. Wie macht Gott durch seinen Propheten das? Gott lässt sich auf einen Rechtsstreit ein mit den Götzen. Und da kommen jetzt meine zwei Hauptpunkte. Im ersten Teil beweist Gott die Nichtigkeit der Götzen. Also erstes Hauptsatz, Gott beweist die Nichtigkeit der Götzen. Der zweite Hauptsatz heißt dann, Gott beweist seine Überlegenheit. Und wie er das macht, das kommt dann. Also, wie geht jetzt Gott vor? Es ist uns nicht fremd, wenn ich jetzt hier von einem Titelverteidiger spreche. Titelverteidiger Bayern München. Wie oft ist Bayern München schon der Titelverteidiger gewesen? Wackelt es gerade oder wie sieht es aus? Gott handelt jetzt ähnlich wie ein Titelverteidiger. Warum? Weil ja die Menschen, um die sich ja Gott kümmert, sich von den Götzen immer wieder imponieren und faszinieren lassen. Und nun sagt er, bitteschön, ihr, die euch immer da auf die Nebengötter und Gottheiten und dies und jenes und Gurus und so weiter einzulassen, meint, dass es wichtiger sei als ich. Ich will euch jetzt einmal zeigen, wie das ist mit den Götzen. Also, Gott beweist die Nichtigkeit der Götzen, indem er sie herausfordert zu einem Rechtsstreit. Tretet doch hervor, so war der Text. Tretet hervor, kommt, zeigt doch, zeigt euer Können. Bringt eure Sache vor. Behauptet euch. Also, Gott fordert als Titelverteidiger heraus. Doch eigenartig. Da kann man wieder fragen, ja, hat denn Gott es nötig? Natürlich hat er es nicht nötig. Aber er tut es ja um unseren Willen. Weil er sich um uns Menschen kümmert. Weil er zeigen möchte, wer er ist. Gott ist ständig am Kundtun, am Reden, am Offenbaren. Weil er seine Menschheit zurückholen will. Hat Gott die Götzen ernst genommen? Sozusagen seine Konkurrenz? Man kann da schon sagen, in gewisser Weise ja, aber ich sage wieder so, um unseren Willen hat er die Götzen ernst genommen, obwohl der Prophet sagen muss, die sind doch nichts. Ihr Tun und Treiben ist doch nichts. Das ist alles hohl, es ist doch alles leer. Dazu müssen wir es wissen, dass Jesaja in eine Zeit hineingesprochen hat, in der die babylonische Weltmacht schon ihren Höhepunkt hatte. Ein Beweis war, dass ja Babel als Gerichtswerkzeug Gottes an seinem erwählten Volk Israel handeln musste und das Volk Israel, das wissen wir, denke ich, allermeist, in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde. Was war denn da der Hintergrund? Israel war bis zum Zeitpunkt der babylonischen Gefangenschaft ständig in der Gefahr und Versuchung, ach, da über dem Zaun draußen, da ist der Grasbüschel viel saftiger. Und die Götter und Gottheiten der Kanaaniter, die hatten doch was Besonderes. Und der Baal, ja, also irgendwie war doch was dran an dem Baal. Also, das kann man doch nicht so radikal abtun und verwerfen. Das heißt, Israel war bis zur babylonischen Gefangenschaft ständig in der Gefahr und Versuchung, dem Götzendienst zu verfallen. Die anderen Götter zu werten und zu sehen und zu denken, ja, die bieten doch auch was. Wie ist dann Gott vorgegangen? Gott hat sein Volk, er kümmert sich um sein Volk und lässt Israel bis heute nicht laufen. Gott hat sein Volk jetzt an die Kandare genommen. Sprich, Gott hat seinem erwählten Volk Gericht verordnet. Und Gericht bedeutete babylonische Gefangenschaft. Und dass dieses Gericht einen positiven Zweck hatte, wird an dem deutlich, dass Gott gesagt hat, so, also lasst mich das so ein bisschen umschreiben. Ihr, die ihr dauernd die Götter neben mir und unter mir und die Götzen und das und jenes da meint, die seien besser und wichtiger und größer. Ich schicke euch dahin, wo es Götter gibt, en masse. nämlich nach Babel. Und in Babel, also der Höhepunkt der babylonischen Weltherrschaft damals, war eine Zeit, die hochreligiös war. Da muss es bei manchen klingeln. Hochreligiös. Ich habe aus einem Buch Folgendes herausgelesen. Mehr als 30 Priesterklassen gab es. Priester sind ja die, die Menschen bei Gott und Gott bei den Menschen vertreten. Oder sage ich es noch allgemeiner, bei den Gottheiten. Also mehr als 30 Priesterklassen gab es, ein Heer von Zeichendeutern und Wahrsagern, die mit ihren Zaubersprüchen und religiösen Rituale die Zeit, die Menschen prägten. Es war Babel. Und in diesen Hexenkessel von Religion, von Göttern und Götzen, hat Gott sein Volk hineingeschickt in die Gefangenschaft. Das war das Umfeld der babylonischen Gefangenschaft. Ich füge an der Stelle ein, wisst ihr, was das Ergebnis der babylonischen Gefangenschaft war? Israel war von da an vom Götzendienst geheilt. Dass dann, sage ich es mal so, ein anderer Götze aufkam, nämlich der bei uns gern drin sitzt, unser eigenes Ich, das steht jetzt auf einem anderen Blatt. Und da hinein spricht jetzt Jesaja zu seinem Volk, zu seinen Zeitgenossen, um sie vom Götzendienst wegzubringen. Deshalb dieser Rechtsstreit. Zeigt doch eure Sache, ihr Götter, ihr Götzen. Also das, was ständige Bedrohung für das erwählte Volk war. Also Gott fordert zum Rechtsstreit heraus. Jetzt wollen wir einen Blick hineinwerfen in den Götzendienst von heute. Ich war, die Götzen damals waren ja meist Figuren aus Holz, aus Stein oder was. Es gibt Stellen beim Propheten Jeremia und beim Jesaja, die als Propheten, man möchte fast sagen, auf ironische Weise die Götzen lächerlich machen. Ironie ist ja so ein feiner Spott, wo man irgendjemand der Lächerlichkeit preisgeben will. Ist Ironie. Und dieses Mittel wenden die Propheten da und dort auch an, um dem Volk zu sagen, also horcht mal her, da kniet ihr vor einem hölzernen Bild. Und da kommt also zuerst der Schreiner, macht das Holzbild da fertig und schnitzt da rum und dann muss er einen Nagel holen und ein Blech holen und dann muss er es festmachen, damit es nicht wackelt. So steht es tatsächlich da. Und dann kniet ihr davor und mein Wunder, was dieses Götzenbild da fertig bringt. So machen wir es heute nicht mehr. Was ist denn der Götze? Ausgestorben sind die nicht. Aber was ist denn der Götze eigentlich? Martin Luther hat gesagt, und da hat er sicherlich den Nagel auf den Kopf getroffen, Götze ist alles, woran dein Herz hängt. Das heißt, Götze und Götzendienst ist alles, was dich neben Jesus fesselt und bindet. Das kann nun wirklich vieles sein. Wenn ich das ausweite, dann heißt das, Götze ist alles, wovon der Mensch die Lösung seiner Lebensprobleme und die Lösung der Weltprobleme erwartet, ohne Gott oder neben Gott. Das ist Götzendienst. Glück und Lebenserfüllung zu suchen ohne Jesus ist Götzendienst. Das kann gehen bis zum Trimdich, bis zum Nordic Walking, die ist doch jetzt gerade dran, wo man bei zwei Stücken da durch die Welt marschiert und so. Oder wisst ihr, so es gibt ja auch eine Art von Gesundheitspflege. Man muss etwas für seine Gesundheit tun, das ist dann nicht ganz falsch. Natürlich muss man das und soll man das, soweit es geht und kann und der Geldbeutel hergibt und so. Und das trimmt dich und alles, das hat alles seinen Sinn und Wert, klar. Aber bitte, wer nur für seine Gesundheit was tut und nichts für Jesus, dann betreibt er Götzendienst. Auch wenn es ganz harmlos aussieht. Also Gott fordert die Götzen alter und neuer Zeit heraus und sagt, jetzt bitteschön, beweist doch mal, was ihr könnt. Und wie macht er das? Er bringt den Nachweis des totalen Unvermögens der Götzen an drei hochinteressanten Punkten. Und die stecken in unserem Text drin. Er sagt, die Götzen, das tue ich jetzt ein bisschen bündeln natürlich, die Götzen sind ohne Weissagung. Aber was ist jetzt das? Weissagung ist ja das, wenn einer Dinge sieht und sagt, die im Verborgenen liegen. Man hat schon, das habe ich vom Bruder Merz gelernt, Weissagung ist sowohl ein Hervorsagen als auch ein Vorhersagen. Das ist ja ein großartiges Wortspiel. Ein Hervorsagen und ein Vorhersagen. Und da sagt der Prophet, die sollen doch kommen und sagen, was früher war. Sie sollen doch kommen und sagen, was das Künftige sein wird. So steht es im Text. Sie sollen doch vortreten. Bitte beweist doch da euer Können. Sie sind ohne Weissagung. Das muss hier festgestellt werden. Das heißt, für die Zukunft blind. Auch für das blind, was in der Vergangenheit war, das in der rechten Deutung. Das ist gleich der nächste Punkt. Aber dieses blind für die Zukunft möchte ich jetzt an einer Stelle noch ganz aktuell machen. Ich habe am 6.1.05, das ist das Datum der ersten Idea-Nummer unseres Jahres, gelesen. Im Blick auf die Wahrsager und Astrologen und das, was eben rückwirkend da alles an Prophezeiungen über die Bühne lief, habe ich gelesen, dass alle, das konnte man ja feststellen im Jahr 2005 bereits am Anfang, dass alle Vorhersagen für 2004, was über die Wahrsager da lief, nicht eingetreten sind. Da sollte ja mit dem Bush was passieren, mit dem Papst sollte was passieren und so. Das ist alles vorhergesagt worden. Das fasziniert natürlich. Aber es hat alles nicht gestimmt. Da macht man dann im Jahr 2005 natürlich weiter, ist ja klar, die Astrologen wissen ja auch ihr Geld verdienen. Also die verbindliche Antwort auf die Frage, wohin steuern wir denn eigentlich, kommt nicht ohne Weissagung. Das Ergebnis ist, der Mensch bleibt mit all seinen Götzen alter und neuer Zeit und jeglicher Form und Couleur. Der Mensch bleibt letztlich hoffnungslos. Und bitteschön, das ist ein wesentliches Kennzeichen unserer heutigen Zeit, ohne Hoffnung. Nächster Punkt. Die Götzen haben keine Deutung. Was heißt das? Das heißt, Götzen und der Mensch, der dem Götzendienst verfällt und frönt, hat letztlich keine Antwort auf die Sinnfrage des Lebens. Das meint ohne Deutung. Der Mensch bekommt keine Antwort, ja, wozu bin ich denn eigentlich da? Was ist denn der Sinn meines Lebens? Oder der Mensch bekommt auch keine Antwort auf Fragen, ja, warum passiert denn das und jenes so, wie es passiert? Das heißt, das Geschehen und damit auch die Geschichte, Geschichte hängt ja mit Geschehen zusammen, bleibt ohne Deutung. Ich mache das an ein paar Beispielen deutlich. Man darf nur einmal die unterschiedlichen Sichtweisen der Beurteilung zusammenbringen. Also ein unverfängliches Beispiel zunächst. Die Germanen, da gehören wir auch noch ein bisschen dazu, die Germanen waren in der Zeit des Dritten Reiches Heldenfiguren. Ja, das weiß ich nur. Und nicht wahr, die nordischen Helden sagen, die haben uns begeistert und hat uns so begeistern beibringen wollen und Wodan und der Gott Donar und so weiter. Und wenn der Donar seinen Hammer durch den Himmel schmeißt, dann donnert es und so. Aber da waren die Germanen eben so die großen nordischen Vorbilder. Stimmt, gell? War doch. Hat die Religion des Dritten Reiches so hoch gepusht. Wisst ihr, was die Germanen für die Römer waren? Barbaren. Na bitte, jetzt wer hat recht? Oder ein anderes Beispiel. Die Selbstmordleute, die da unterwegs sind mit ihren Attentaten, sind für die einen im Urteil Terroristen und für die anderen Helden. Nicht? Das sind die zwei Sichtweisen. Ja, wer hat denn jetzt recht? Das ist mit gemeint, die Götzen haben keine Deutung. Das heißt, sie können in ihrer Beurteilung nicht das Richtige treffen. Das Ergebnis dieser Situation bedeutet Ratlosigkeit. Man bleibt ratlos. Ja, bitteschön, bereits an dem Punkt Terrorist oder Held, Freiheitskämpfer. Ja, jetzt, wohin soll man denn tendieren? Noch ein Punkt. Die Götzen bleiben ohne Wirkung. Das kommt an einer Stelle des Textes auch. Ohne Wirkung, ohne Kraft. Das heißt, sie können nichts. Da nützt es gar nichts, wenn du 100-mal deine Reisschale hinstellst vor den Götzen XY und was weiß ich, 100-mal deine Gebetsmühlen da runterrasseln lässt und dies und jenes von dem Götzen willst. Er kann es nicht. Ist ohne Wirkung. Wisst ihr, dass der Jesaja an dieser Stelle so hinlangt und das so deutlich gesagt hat, das war gewaltig, das war mutig. Götzen sind ohnmächtig. Sie sind so ohnmächtig wie der Mensch, der vor ihnen kniet. Oder wie der Mensch, der im Götzendienst meint, er könnte dies und jenes über, ja, jetzt bringe ich vielleicht das Trimm-Dich-Beispiel, das ist ein bisschen unverfänglich, nochmal, das erreichen, was er braucht. Ja, bitteschön. Gut, er soll das tun, er soll sich einbringen, aber letztlich hängt sein Leben nun wirklich nicht an dem. Götzen sind kraftlos. Und das Ergebnis heißt, Götzendienst bringt Untergang. Das ist uns wahrscheinlich schon bekannt, dass manche Schriftkenner auf Jesaja 21, Vers 24, Jesaja 41, Vers 24 verweisen, wenn die Zeit der Wahl anbricht und die Wahlkämpfe stattfinden, dann bekommt man seinen Wahlzettel. Und dann weiß man nicht recht, was man wählen soll, weil das Wählen irgendwie immer nur eine Wahl ist zwischen einem größeren und kleineren Übel. Und dann gibt es Schriftkenner, die sagen oder schreiben auf ihren Wahlzettel, die kreuzen nichts an, sondern die schreiben drauf, Jesaja 41, Vers 24, soll ich nochmal lesen, was da steht? Siehe, ihr seid nichts und euer Tun ist auch nichts, und euch erwählen ist ein Gräuel. Das ist wahr. Es gibt solche Wahlzettel. Die sind natürlich ungültig. Und der Prophet will hier nichts anderes sagen. Götzen erwählen ist nichts. Bringt nichts. Seifenblasen. Obwohl, jetzt müssen wir aufpassen. Obwohl dieses Nichts steht die Gegenmacht Satans. Mit seiner Intelligenz und allem, was dazugehört. Jesaja hat mit dieser Botschaft den Untergang Babels ankündigen müssen, eben weil Götzendienst schließlich ins Nihil, ins Nichts führt. Und zugleich, und das ist das Großartige, das kann man gerade beim Propheten Jesaja entdecken, und zugleich den Erlöser Israels. Und Gott hat es fertiggebracht, dass ja er in seiner Prophetie das Nächstliegende und das Fernerliegende miteinander verpflicht und ineinander hinein verwebt und einfach die Ankündigung des Erlösers für Israel damals in der aktuellen Situation, ich sage gleich, wer das war, das ist bereits Geschichte, und den erst noch kommenden, nämlich den Hinweis auf Jesus, so in dieser prophetischen Botschaft mitzubringen und eben gleichzeitig zu sagen, der Erlöser, der damals für Israel fungieren musste, war kein geringerer als Kores oder Cyrus. Der Herrscher Persiens, den hat Jesaja damals bereits angekündigt und gesagt, das ist mein Knecht, hat Gott gesagt über den Cyrus, das ist mein Knecht und der hat dafür gesorgt, dass Israel aus der babylonischen Gefangenschaft wieder heimkam in sein Land. Das ist Geschichte Israels. Also, diese drei Punkte wiederhole ich noch einmal, wo der Prophet, Sie kommen übrigens nachher jetzt auch noch positiv, wo der Prophet sagt, der Götze und der gesamte Götzendienst ist deshalb nichts, weil er ohne Weissagung ist, ohne Deutung ist und ohne Kraft ist. Ergebnis: hoffnungslos, ratlos, kraftlos. Wie beweist Gott jetzt seine Überlegenheit? Wo Gott und Götzendienst versagen, also Götzen und Götzendienst versagen, erweist sich Gott als der Höchste. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, Schöpfergott. Und wo Babels Wahrsager, auch die Wahrsager in der Bundesrepublik und in der ganzen Welt bis heute, verstummen, redet Gott. Wer kennt die Situation, die uns im Buche Daniel berichtet ist? Und Daniel war ja einer von den Weggeführten, in die babylonische Gefangenschaft geführt, und der kam als junger Mann weg nach Babel und hat mit seiner Weisheit ja, sage ich es menschlich, Karriere gemacht, kam bis in die höchsten Kreise. Wer kennt die Szene, die uns im Buche Daniel berichtet ist, wo die Wahrsager, das steht nicht umsonst so und deshalb in der Bibel, wo die Wahrsager Babels alle verstummten und versagt haben. Wo waren das? Bei Belsazar, bei einer der Nachfolger von Nebukadnezar. Nicht mit der Schrift an der Wand. Alle standen da und wussten nichts mehr. Aus war's. Dann hat sich die Königinmutter erinnert, ach, da gab es doch einen mal, da war nämlich der Daniel schon so fast in der Versenkung verschwunden. Bei Nebukadnezar hat er noch was gegolten, aber die Nachfolger wollten dann nichts mehr von ihm wissen. Wahrscheinlich waren ihnen alle zu klug. Und jetzt die Königinmutter, bitte, die hat sich noch daran erinnert, ach, da gibt es doch einen, der kann es, der hat die Weisheit Gottes. Und wir wissen ja, wie es weitergegangen ist. Daniel hat dann eben gedeutet und gesagt, was Sache ist und wie der Belsazar eben mit seinem Götzendienst und mit seiner Überheblichkeit, da stand er plötzlich da mit schlotternden Knien und wurde kreidebleich. Lest du mal nach, Daniel 3 ist es, glaube ich, oder 4. Ohne Weissagung, Wissen verstummen, und da redet Gott. Hat er damals geredet und tut es auch heute. Und da, wo die Philosophen und die Weltweisen mit all ihrem Forschen und Grübeln und Welt verbessern wollen, dem Nihil, das heißt nun wirklich dem Nichts verfallen, da zeigt der große Gott Weg und Ziel. Und interessanterweise, genau an den drei Schwachpunkten, die vorhin erwähnt worden sind oder die der Prophet sagt, nämlich: Gottes Größe zeigt sich in seinem Weissagen. Ich sage jetzt dafür nur ganz kurz und bündig ein anderes Wort. Seine Größe und Überlegenheit sei Gott im prophetischen Wort. Das finden wir nämlich sonst nirgends. Das finden wir auch nicht im Koran. Den können wir vorwärts und rückwärts lesen, wir finden das nicht. Wir finden das in keinem anderen sogenannten heiligen Buch der verschiedensten Religionen. Wir finden das nirgends, das prophetische Wort. Das liefert nur die Bibel. Und genau darin zeigt Gott seine Größe und Überlegenheit. Und jetzt bekommen wir Antwort auf die Frage, ja, wie weiß denn die Bibel, wie die Schöpfung vor sich gegangen ist? Das ist Prophetie rückwärtsgewandt. Das hat Gott geoffenbart dem Mose, der das so schreiben konnte. Das ist doch nicht dem Mose selber eingefallen. Das hat Gott ihm gesagt. Und wenn Gott sozusagen das Wurzelgeschehen, das, was im Grunde und ganz am Anfang war, weiß und dann hervorsagt, dann kann er auch die richtige Diagnose stellen und dann auch die richtige Therapie verordnen. Wir müssen auf diese Grundkonzeption bleiben, was geschehen will. Ich habe ja gestern auf die Diagnose 1. Mose 6 sowieso hingewiesen, das Dichten und Trachten ist böse von Jugend auf. Das weiß Gott, das ist seine Diagnose. Das wissen wir alle, wenn ein Arzt nicht die richtige Diagnose stellt, dann kann er rumkurieren, wie solange er will. Das haut halt nicht hin, das machen wir in der Welt. weil wir die Diagnose Gottes nicht ernst nehmen, nicht wahrhaben wollen. Weil bis heute in allen wissenschaftlichen Sparten, möchte ich sagen, die irrige Meinung vertreten wird, der Mensch sei gut. Gucken wir doch heute hinein in die moderne Psychologie. Und die ganze Pädagogik basiert auf diesem falschen, auf dieser falschen Annahme, der Mensch ist gut. Ich habe mal hier eine Radioansprache, in München war das, deshalb frage ich hier, eine Radioansprache zu halten gehabt, wo ich eben unter anderem auch gesagt habe, dass die Behauptung, der Mensch sei im Kern gut, nicht stimmt, von der Bibel her nicht stimmt. Da habe ich aber eine Zuschrift gekriegt. Hat sich gewaschen gehabt. Hier kommt Gottes Allwissenheit, und das ist das eben und seine Größe und Überlegenheit zum Vorschein, gerade an diesem Punkt. Er kann weissagen. Er kann hervorsagen. Er kann vorhersagen. Die Bibel ist, jetzt sage ich es einmal ganz umfassend, von vorne bis hinten eigentlich prophetisches Wort. Also nicht bloß die Stellen, die über das Zukünftige etwas aussagen, also das Heilsplanmäßige, sondern samt und sonders ist das prophetisches Wort, weil nämlich unsere ganze Bibel auf ein Ziel hin angelegt ist. So, und an der Stelle vertrete ich jetzt mein Spezialthema oder meine Spezialempfehlung. Ich sage nämlich sehr häufig, und wo ich es anbringen kann, unterstreiche ich es auch: Lest die Bibel immer wieder von vorne bis hinten durch. Nicht einfach bloß stücklesweise. Und nicht einfach bloß nach dem Losungsbüchlein. Das habe ich auch, verwenden wir auch. Aber das Losungsbüchlein in Ehren, aber das sind so einzelne Dinge, die herausgenommen werden. Man möchte zwar mit dem Losungsbüchlein das alttestamentliche Losungswort auch linear verbinden mit dem neutestamentlichen Lehrtextwort, klar, das ist schon gut und richtig. Aber die ganze Bibel kennenlernen geschieht nur auf dem Weg des konsequenten Durcharbeitens und Durchlesens von vorne bis hinten. Weil die Bibel als Ganzes ein lebendiger Organismus ist. In unserer Bibel ist eine großartige Linienführung enthalten, und zwar von Prophetie und Erfüllung. Das ist die Linienführung, sozusagen die Goldader in der Bibel. Und die entdecken kann man nur, indem man die Bibel ganzheitlich auffasst. Das ist Gottes Weissagen, das ist Gottes Größe und das ist seine Überlegenheit. Wir sprechen vom Heilsplan Gottes. Mit Recht, Heilsplan heißt, dass Gott eine Linienführung hat. Kann man nur in der Bibel entdecken. Prophetisches Wort der Bibel. Und dann das Deuten. Wir haben da gesagt, die Götzen können nicht deuten. Sie haben keine Antwort. Wir sind verstummen. Gottes Weisheit ist so groß und so überlegen, dass er das uns mitteilen kann und durch seine Boten, seine Propheten, seine Sprecher mitteilen lassen kann, was Gott nun in seinem Urteil über dies und jenes meint. Jetzt bin ich schon ein bisschen mutig, aber ich meine schon, ich liege da nicht falsch. Das Deuten des Zusammenbruchs 1945 unseres Volkes, unseres Landes. Unser Land war ja ein Trümmerfeld. Warum das geschehen musste, kriegt die Antwort vom prophetischen Wort der Bibel so, dass wir sagen müssen, wir haben, wenn ich sage wir, unser Land, unser Volk, das System damals und natürlich das Volk mit hineingenommen, hat diesen Zusammenbruch erleben müssen, weil wir den Augapfel Gottes angetastet haben. Das sagt das prophetische Wort der Bibel ganz klar: Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Das lässt sich Gott nicht gefallen. Saddam Hussein, da gab es in unserem Land einen Sturm, nicht wahr, da einen Anti-Amerikanismus sondergleichen. Saddam Hussein hat mehrfach Israel die Vernichtung angedroht. Mehrfach. Und das ist ja im Islam bis heute da, dass letztlich Israel vernichtet werden soll. Israel darf in seiner Existenz nicht dort angesiedelt sein da im Nahen Osten. Das ist da mittendrin im Islam. Das lässt der Islam sich nicht gefallen. Glaubt ihr, dass die Friedensverhandlungen, die da vordergründig geschehen, dass die den Punkt gestrichen hätten? Das bleibt doch im Hinterkopf. Vordergründig verhandeln wir um Frieden und dem allem, aber unser eigentliches Ziel ist die Vernichtung Israels. Glaubt ihr, das lässt sich Gott gefallen? Bibelkenner sind eigentlich ihrer Zeit voraus. Und zwar deshalb, weil Gott mit seinem prophetischen Wort immer der Zeit voraus ist. Er hat ja die Entwicklung, die Linienführung des ganzen Zeitgeschehens ja programmiert. Da geht es jetzt nicht um, sagen mal, spezielle Einzelheiten und Festlegungen, um das geht es jetzt gar nicht, sondern um die große Linienführung, die wir in der Bibel haben. Also so politisch schnelle Tagesdeutungen und so weiter, das ist gar nicht nötig, das brauchen wir auch nicht. Das mag spektakulär sein und interessant und die Ohren kitzeln, nicht wahr, wie man sagen kann, ja, wer ist der nächste Antichrist? Wie viele Antichristen gab es in den letzten 10, 20, 30 Jahren? Der Carter soll auch mal einer gewesen sein. Jimmy Carter als Antichrist, dann vielleicht haben wir dem Bush auch schon Antichristentum angedichtet oder was. Also so diese politischen schnellen Tagesdeutungen sind nicht gemeint, sondern die große Linienführung. Wir kriegen die Antwort von der Bibel her, warum 1948 der Staat Israel entstanden ist. Wisst ihr, das war genau 6 Jahre. Nachdem 1944 auf der berühmt-berüchtigten Wannsee-Konferenz der bereits beschlossene Vernichtungsplan Israels zu seiner hochtechnisierten Vernichtungsmaschinerie aufgelaufen ist, die berühmt-berüchtigte Wannsee-Konferenz, wir waren während einer Berliner Dienstzeit in dem Wannsee-Museum und haben das dokumentiert gesehen, mit eigenen Augen gesehen. Dort hat man die Todesmaschinerie beschlossen. Mit einer Präzision, dass einem Hören und Sehen geht, da vergeht. Das ist ein Grausen, was da sich Menschen haben leisten können. Ich habe den Brief gelesen, der liegt dort unter Glas, wo eine Busfirma mitgeteilt hat, dass sie jetzt einen Bus entwickelt hätten, der, jetzt weiß ich die Zahl nicht mehr, der auf dem Transport so und so viel erledigen kann. Das heißt, man hat ja die Abgase des Busses in den Raum geleitet, in dem die Transportierten saßen. Und die sind während des Transportes durch die Abgase umgekommen. Dann hat man sie gleich zu den Krematorien gebracht. Und eine Busfirma teilt mit, wie viele Personen so ein Bus erledigen kann. So, das war 1944. Und 1948 entsteht der Staat Israel. Gottes Antwort auf den Vernichtungsplan, ich sage es mal allgemein, der Menschen. Warum das Attentat am 20. Juli 1944 missglückt ist, kriegen wir da auch eine Deutung? 20. Juli 1944, Attentat auf Hitler, Stauffenberg. Ich denke, ihr Jungen, kennt ihr die Geschichte? Kriegt ihr das auch mit? Ist ganz wichtig, die Dinge wirklich zu erkennen und zu registrieren und jetzt sage ich auch recht zu werten und zu deuten. Ja, warum ist denn das nicht geglückt? Wie viele Attentate hat denn der Hitler überlebt? Da müssen wir doch denken, also jetzt wäre es doch Zeit gewesen, da wären Millionen von Menschen nicht mehr umgekommen. Muss man sagen. Oder hätte sein können, sind wir vorsichtig. Die Deutung vom prophetischen Wort der Bibel her lautet so: Der Böse und das Böse, ja, muss ausreifen und an seiner eigenen Unmöglichkeit zugrunde gehen. Der Hitler hat in seinem Buch Mein Kampf eine Stelle, die hat sich mir eingeprägt. Ich habe das Buch erst nach dem Krieg in die Hände bekommen und dann gelesen. wie er in München da aufgetreten ist und da zu einer Partei gestoßen ist. Das waren die Anfänge der NSDAP, das war am Anfang so ein ganz mieser Haufen, das waren nur ein paar Leute und so hat er es beschrieben, da ging es dann so richtig muffig zu und so. Und dann schreibt er, und da entdeckte ich, ich konnte reden. Das konnte er. Das Verführungsmittel des Vorläufers des Antichristen, das sage ich, das meine ich nämlich, dass er das war, war das Wort. Das Verführungsmittel war das Wort. Das ist nicht zufällig. Und wisst ihr, wie der Hitler umgekommen ist? Er hat sich durch den Mund geschossen. Durch den Mund, mit dem er die Welt verführt hat. Also, Bibelkenner wissen mehr. Ich sage so, die sind ihrer Zeit voraus. Sie können vom prophetischen Wort der Bibel her deuten. Sie können auch die Sprache Gottes besser verstehen, weil sie von Gottes Ohr geöffnet bekommen oder auch ihr Herz geöffnet bekommen. Das jüngste Beispiel, die Flutkatastrophe. Ich weiß, da hat es auch im christlichen Lager manche Stimmen gegeben. Jetzt kommen natürlich wieder die Christen, die sprechen gleich vom Finger Gottes und vom Gericht und was weiß ich was. Das war eine Gerichtssprache Gottes. Ganz klar, das wissen wir aber von der Bibel her. Also vom Gesamtzeugnis der Bibel her müssen wir das so deuten und so werden. Jetzt nicht, indem wir jetzt gleich mit dem moralischen Zeigefinger und was weiß ich was kommen, obwohl das ganz bestimmt mit hereinspielt. Nicht umsonst kommt immer wieder in unseren Zeitungen so der Hinweis vom Sextourismus, gerade dorthin. Es gibt eine Sprache Gottes, vor allem eine Gerichtssprache Gottes. Da ist es, glaube ich, gut, wenn wir eher schweigen und uns beugen. Unter die Sprache Gottes, unter die Gerichtssprache Gottes. Beugen. Was macht die Menschheit? Sie installiert ein Frühwarnsystem. Kann sie eigentlich auch gar nicht anders. Das ist der Ersatz für das Beugen unter die Gerichtssprache Gottes. Was hat denn die Menschheit nach Noah gemacht? Die Menschheit, die ja die Nachkommen derer durch den Noah, die Flutkatastrophe ja umgebracht hat. Aber was haben die nach Noah gemacht? Gebeugt? Sich unter die Sprache Gottes gebeugt? Nein, die haben einen Turm gebaut und gesagt, wenn noch einmal eine Flutkatastrophe kommt, dann flüchten wir uns in den Turm. Gott kann weissagen, Gott kann Geschehen deuten in seinem Wort und vom Wort her. Und Gott kann erfüllen, was er vorhersagt. Er kann also genau das, was die Götzen nicht können. Götzen sind kraftlos, sie können nichts. Und Gott kann das einlösen, was er versprochen hat. Das finden wir durch die ganze Bibel bestätigt. Gott ist ein Worterfüller. Wenn er spricht, so geschieht's. Schöpfung. Was er verspricht, löst er ein. Jetzt habe ich ein bisschen scharf gequetscht. Tut es nicht mehr, oder wie? Ah, tut mir leid. Also. Aber das war ja gerade so wichtig da. Also er erfüllt das Vorhergesagte. Er steht zu seinem Wort. Er hat damals sich als Herr der Geschichte erwiesen, siehe Kores, Babel, Heimführung des Volkes. Und nach seinem Plan und Ratschluss wird auch das heutige Geschehen in der Welt verlaufen. Mit Israel, mit seinem Volk, mit seiner Gemeinde, mit uns persönlich. Das Ergebnis. Gottes Größe und Überlegenheit zeigt sich im prophetischen Wort. Das ein Hoffnungswort ist, ein Heilsplanwort ist, ein Licht ist am dunklen Ort, ein Enthüllungswort seines Planes und darin ist unser Gott der Einzige. Wir können herumsuchen in der ganzen Welt. Das finden wir nirgends. Also der Nachweis seiner Größe liegt im prophetischen Wort unserer Bibel. Nochmal, Jesaja 41, 21 bis 24. Aber nicht, dass er das auf den nächsten Wahlzettel schreibt, gell? Da dieses euch erwählen ist nichts. Das wählt nur. Ich habe schon gesagt, möglichst das geringere Übel, aber wählt nur. Im Kampf moderner Götzen gegen Gott, auch der modernsten Götzen gegen den Gott der Bibel, auch da, wo man heute da und dort von hochrangigen Leuten und Mündern gesagt bekommt, Allah sei der gleiche Gott wie der in der Bibel, lassen wir uns da bitte nicht den Kopf verdrehen. Das ist nicht. Ich kontere diesen Satz immer so und sage, Allah will das gar nicht. Der will nicht der gleiche Gott sein. Das ist nur so die Anbiederung der christlichen Welt an den Islam. Wir meinen, wir müssten da umarmen. Natürlich sind wir zur Nächstenliebe, ich sage es nicht verpflichtet, sondern gedrungen, das ist doch ganz klar, dass wir andere, andersgläubige Menschen einfach bloß abtun. Die Liebe Jesu bringen, ist ganz klar. Aber doch nicht anbiedern. Klares, zeugeshaftes Gespräch führen, gerade mit unseren muslimischen Zeitgenossen und Mitbürgern. Also in dem Kampf moderner Götzen gegen Gott bleiben wir getrost und gelassen. Am 20. Juli 1944 war ich, damals hieß es Lehrerbildungsanstalt, wir waren damals auch in vormilitärischer Ausbildung. Es war von 44 bis 45. Wir haben nicht nur Englisch gelernt, sondern auch das Schießen. In der Zeit. Mit 15 Jahren war ich beim Volkssturm. Das war das Endaufgebot damals. Das allerletzte. Wir waren auch im Einsatz. Da ist in der Nähe unserer Schule damals ein amerikanisches Flugzeug abgeschossen worden und der Pilot hat sich mit einem Fallschirm gerettet und der war dann in der Nähe irgendwo. Da hat man uns losgeschickt, den sollten wir suchen. Der war bewaffnet. Wir hatten eine Prügel in der Hand. Am 20. Juli 1944, also nach dem Attentat Hitlers, mussten wir auf dem Hof antreten. Und der damalige Heimleiter, den Namen weiß ich noch gut, und ich weiß auch noch ein Wort, das er damals gesagt hat, natürlich eine zündende Rede gehalten. Schergen haben versucht, das Wort Schergen habe ich da zum ersten Mal gehört. Schergen haben versucht und so, dann ging's los. Wisst ihr, was da mein erster Gedanke war? Wie wäre es ohne Hitler weitergegangen? War für mich eine Frage. Wie wäre es ohne Hitler weitergegangen? So waren wir getrimmt, manipuliert. Wo hat man denn was anderes als Maßstab gehabt? Es ist weitergegangen. Bis heute ohne Hitler. Gottes größere Größe hat sich bewiesen und erwiesen gegen all die Großen damals und die Größen damals und die Großsprecher von damals. Gottes größere Größe hat sich als überlegen erwiesen. Bis heute. Geschwister, wenn wir jetzt fragen, ja, was sollten das alles für einen praktischen Wert haben? Wenn Gott seine Größe beweist und seine Überlegenheit beweist, was will er denn damit? Ich meine, dass der praktische Wert auch dieser Thematik darin liegt. Die Größe Gottes erkennen, seine größere Größe, seine überlegenere Größe, da nehme ich jetzt die Steigerungsform, das Erkennen bringt nämlich jetzt in unseren Alltag hinein, wie ich denke, das getroste und gelassene Vertrauen. In den 100 und manchmal auch 1000 Fragen des Alltags, mit all dem Zubehör, in den ganz kleinen und winzigen Dingen unseres Alltags, wo es wirklich um Millimeter geht. Wisst ihr, das habe ich ja auch schon ein bisschen hinter mir, wenn man da auf einen Befund wartet, weil der Arzt eine Untersuchung durchführen musste. Und jetzt wartet man einen Befund und da kommt es nun doch auf Milligramm und Millimeter, vielleicht noch weniger an, damit es wirklich auch im Gleis bleibt und im Gleis ist. Dass man selbst bis da hinein das ein- und unterordnen kann diesem großen Gott. Da fragen wir ja, wie soll denn eine Welt von dem großen Schuldenberg runterkommen? Wie sollen wir denn von dem großen Heer der Arbeitslosen runterkommen? Jetzt mit dem Jahresanfang, da wird uns berichtet, 200.000 Arbeitslose mehr. Warum hat eine statistische da Manipuliererei da gemacht und so? Wir werden ja manipuliert bis zum geht nicht mehr. Also jetzt, wie sollen wir da runterkommen? Ich war uns bedrängen doch, wenn wir ganz blind und taub durch die Welt gehen, uns bedrängen doch hundert und tausend Fragen. Altersversorgung. Ich weiß nicht, ob ein Junge schon an eure Altersversorgung denkt. Aber von allen Seiten werdet ihr aufgefordert, ihr müsst dran denken. Altersversorgung. Ja, wie soll denn das mal laufen? Worauf soll man denn bauen? Was kann denn noch Sicherheit bieten? Berufsaussicht. Ja, jetzt habe ich 10, 20 oder wie viele Bewerbungen geschrieben? Nix. Glaubt ihr, dass Gott auch bei euren Bewerbungsschreiben die Weichen stellen kann? Wisst ihr, dem großen Gott dürfen wir das zutrauen, das kann er. Wir dürfen mit ihm auch die kleinsten Dinge, aber das ist ja keine kleine Sache. Nicht wahr, wenn ich frage, welchen Beruf und wo kann ich anfangen, wo finde ich einen Arbeitsplatz? Wir können wirklich alle Dinge unseres Alltages mit diesem großen Gott bereden und ihm anvertrauen. Das ist der praktische Sinn und Wert auch dieser Thematik von heute Morgen. Und dann die große Politik, Militärschlag gegen Iran, ja, nein, wie wird es kommen? Nordkorea, was passiert denn da? Atommacht, die sich plötzlich da etabliert. Friede mit Israel, ja, wie klappt das, wie kommt das? Natürlich möchte man das wünschen. Wie soll es weitergehen? Es geht so weiter, wie es Gottes Ratschluss und Plan vorgesehen hat. Und es geht so weiter, dass das geschieht und eintritt, was dieser große Gott will. Und was will er? Unser Bestes. Unser Allerbestes, dein Bestes, wirklich ganz persönlich, dein Bestes und der ganzen Welt Bestes, das will er. Jetzt lasst uns beten. Herr, schenke uns das, dass wir unter dem Eindruck deiner Größe, deiner Überlegenheit, gerade natürlich auch unser Kleinsein erkennen, aber ermuntert werden, gerade dir als dem großen, erhabenen, überlegenen Gott zu vertrauen, der du dich so um uns kümmerst, wirklich so kennt auch dich und hat dich lieb, wirklich so. Dass wir das für uns persönlich nehmen und mit hineinnehmen in unseren Alltag, auf den Weg, im Beruf, in der Schule oder wo es auch sei, auf den Weg, den du uns führst. Hab Dank, dass du als ein Gott der Liebe tatsächlich nur das Beste im Auge hast und dass das gilt bis ans Ziel, bis an unser Ziel und bis an das Ziel der ganzen Welt. Du bist nicht nur ein Schöpfergott und ein Erlösergott, sondern auch ein Vollendergott. Darüber beten wir dich an. Amen. Amen.